Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer im Out-of-Home-Podcast. Unser heutiges Thema ist History Marketing, zu Deutsch Geschichtsmarketing. Und hierzu haben wir Andreas Plöger eingeladen. Er ist Kommunikationsberater und Leiter des Bereichs History Marketing der Kommunikationsagentur Birke und Partner. Und er ist selbst Historiker, also ein ausgewiesener Experte. Andreas Plöger, herzlich willkommen.
Hallo, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
History Marketing. Ich zitiere mal was. Wer seine Vergangenheit nicht kennt, hat keine Zukunft, so sagt ein Sprichwort. Was ist denn eigentlich History Marketing?
Oh, da gibt es natürlich mittlerweile einige Bücher, aber wenn man das alles zusammenfasst, ist es im Kern genau ein Punkt, nämlich die Nutzbarmachung von Geschichte für Organisationen, in aller Regel Unternehmen und in aller Regel für die Kommunikation, wobei es da nicht aufhört. Also Stichwort Retro-Designs und Ähnliches spielt natürlich auch eine große Rolle. Aber ja, es ist die Nutzbarmachung von Geschichte durch vor allem Unternehmen für die Markenkommunikation, ein klassischer Ansatz oder ein klassisches Moment, in etwa wie die Jubiläumskommunikation. Andere Anwendungsfälle, Unternehmensmuseen, Showrooms etc., in denen dann in denen man dann die Geschichte nutzt, um mehr über sich auch in die Köpfe der Leute zu bekommen.
Wenn wir jetzt mal einen Elevator-Pitch machen wollen würden und in 60 Sekunden erklären, warum der Fachverband Außenwerbung unbedingt History Marketing machen sollte, was würden Sie erzählen?
Eine Marke ist erstmal ein Versprechen. Eine Marke ist aber auch eine Geschichte, eine Erzählung, und eine Marke ist auch oft Behauptung. History Marketing als fundierter Ansatz oder Herangehensweise an die Markenführung ist nicht Behauptung, sondern eine Beweisführung über die Stärken einer Marke, auch im Bewusstsein auch der gemeisterten Herausforderungen und auch im Bewusstsein dessen, wie sich ein Akteur und der Auftraggeber in dem Fall in der Welt behaupten muss und orientiert sich natürlich an den Kommunikationsbedarfen und Zielen aus. Mhm. Ziel ist also, dass man letztlich den Auftraggeber in die Lage versetzt, fundierte, authentische Geschichten über die eigene Marke zu erzählen, diese so zu stärken und vor allem zukunftsfähig zu halten. Das ist ein bisschen paradox, aber tatsächlich etwas, was gängig ist. Start with the future, work back, ist so das Credo im History-Marketing-Bereich, um zu einer authentischen, zukunftsgewandten Markenkommunikation zu führen, die aber um ihre eigene Identität weiß.
Was macht denn so ein History-Marketer den lieben langen Tag? Ich stelle mir vor, man bringt ganz viel Zeit über Folianten gebeugt zu, in Archiven, irgendwelchen staubigen Unternehmenskellern mit Taschenlampen, oder ist es total Quatsch?
Also Sie haben eigentlich gerade zwei Berufsgruppen, die in dem Feld History Marketing sind, doch relativ gut getroffen. Das sind die Historiker und das sind die Archivare. Die Archivare sorgen dafür, dass die Unternehmenskeller bei weitem nicht so staubig bleiben, sondern sortiert werden, nutzbar gemacht werden, über Datenbanken erschließbar, über Asset-Management-Systeme, Bilder, Filme und so weiter und so fort, Produkte zugreifbar halten in Unternehmen. Also das sind die Archivare, das gehört auch in den Bereich des History Marketings, der so eine Catch-them-all-Kategorie ist, also Unternehmensarchive aufzubauen, um diese dann für eine Organisation von der Rechtsabteilung zum Vorstand bis in die Kommunikation natürlich nutzbar zu machen. Das andere sind die Historiker. Zu dieser seltenen Spezies gehöre ich. Das sind die Menschen, die gehen dann entweder direkt in diese noch staubigen Keller oder zu den Archivaren und sehen, was kann man eigentlich aufgrund des Materials, das dort oder an anderen Stellen zu finden ist, eigentlich ausmachen an markenprägenden Geschichten, aber auch eben Legenden auf den Prüfstand stellen, die ja auch gerne sich in Unternehmen, in Verbänden, in Organisationen, welcher Form auch immer halten. Das heißt, es gibt Historiker, es gibt die Archivare, wir sind die zusammen, die Berufsgruppen mit dem Staub ein bisschen. Und in unserer Agentur zumindest, die da auch ein bisschen anders ist, weil wir eine integrierte Kommunikationsagentur sind, sind aber auch an dem History-Marketing-Prozess Kommunikationsberater, Designer, Filmemacher, Museologen und so weiter beteiligt. Aber die Ursuppe, also das, was man eigentlich aus dem noch aus der Vergangenheit überlieferten überhaupt in erzählbare, kommunizierbare Formate übersetzt. Das findet bei den Historikern und Archivaren miteinander statt. Die Anwendung, das Aussäumen und Konzipieren für Zielgruppen etc. dann bei uns zumindest in Zusammenarbeit mit Strategen, Kommunikatoren und.
Wir haben gerade ein tolles Wort benutzt, das heißt Legenden oder Legendenbildung. Marketing hat ja ganz oft was mit Tradition und Kulturtechniken zu tun. Angefangen, also ich erinnere mich dann so an Wert das Echte, wo der Großvater dann kommt, der irgendwie seinem Enkel endlich mal seinen ersten Wert das gibt oder VW, das Auto, weil die irgendwie ja das Auto, den Volkswagen gemacht haben und immer wieder Jubiläumsanzeigen genutzt waren, so lauter Reminiszenzen eigentlich an Vergangenheit, wenn das Unternehmen alt genug ist. Ist es so, dass nicht ohnehin ein Großteil des Marketings, Legendenbildung, wie gesagt, finde ich ein ganz tolles Wort, ohnehin aus der Vergangenheit schöpft, weil die Leute ja so ein Gefühl für die Marke auch über die Jahre ihres Lebens aufbauen?
Jein. Die Vergangenheit, ich würde sagen, eine Reminiszenz ist ja eine Reminiszenz. Das ist man ruft ab, was kollektiv schon da ist, woran man sich eben erinnert, weil eben Werthers Echte, weil VW, sie haben es genannt, natürlich Marken sind, die auch allein schon durch die Werbung, wir reden hier aber auch über Außenwerbung, omnipräsent sind im Alltag der Menschen, wo alle einen Gefühlshaushalt in irgendeiner Form zu dieser Marke haben oder viele zumindest. Das sind aber Reminiszenzen, auch Jubiläumsanzeigen beispielsweise, die, ich würde sagen, erschlagende Mehrheit ist ja in der Regel hat mit der eigentlichen Vergangenheit, mit dem eigentlichen Unternehmen erst einmal nichts zu tun, außer dass es eine Zahl hat, nämlich 150, 250, wie auch immer, und Prozente. Also die meisten, aber eine Erzählung, die ein Verständnis für die Marke schärft, die das Profil schärft, die auch aktiv mit, also Geschichte nutzt selber, die das, was da ist, etwa eben aus dem VW-Archiv, die haben Kollegen, haben ein riesiges Archiv dort, das findet eher selten statt. Das heißt, wir haben Reminiszenzen, ja, da gibt es ganz viele, aber das sind eben Reminiszenzen an Dinge, die draußen bei den Rezipienten, bei allen im Publikum eben bekannt sind. Das andere ist die Kommunikationsmaßnahme direkt eben aus bestimmten Storylines, die man eben fundiert eben herleiten kann, darauf aufzubauen. Das ist ein anderer Ansatz.
Das ist spannend, weil Geschichte zu vermarkten oder vielleicht sogar in Gesamtstrategien einzubauen von Unternehmen, ist ja in der Wirtschaft auf der einen Seite hin und wieder mal, wie Sie richtig sagen, kommt hin und wieder mal vor, ist aber jetzt nicht so gang und gäbe. Warum interessiert die Vergangenheit einer Marke, eines Produkts oder eines Unternehmens eigentlich die Konsumentinnen und Konsumenten?
Wie gesagt, es ist ein Wegbegleiter. Also gerade wenn wir im Konsumbereich eben sind, im B2C-Bereich, sind Versprechen, die Bedürfnisse adressieren, die aber auch die Bedürfnisse adressieren, die gleichzeitig aber umgekehrt dann, wenn man das eben schon hat, Marken sind, die den Alltag begleiten. Also Stichwort beispielsweise bei mir als alter Pfadfinder, also mein Opinel-Messer. Also man bildet dazu einen emotionalen Haushalt oder eine emotionale Bindung an eine Marke auf und möchte darüber auch etwas erfahren. Also bestes Beispiel sind Oldtimer-Treffen, Menschen, die sind Sammler, die eine ganz, ganz eigene Bindung zu einer Marke aufbauen, diese als Wegbegleiter und auch als Teil ein Stück weit auch der eigenen Identität und des eigenen Alltags begreifen. Da gibt es natürlich schon ein großes, nicht omnipräsentes, das ist klar, aber ein doch erhebliches Interesse daran, mehr zu erfahren und sich dort auch wiederzufinden, ein Stück weit. Also das heißt, die Outdoor-Marke, die eben einem dann erzählt, auf Basis ihres eigenen Archivs, wie man die eigenen Schuhe wetterfester gemacht hat und ähnliche Dinge. Das interessiert Menschen. Das interessiert Menschen, welche Materialien man warum verwendet, welche Herausforderungen sich dort gestellt haben und sich damit auch identifizieren zu können.
Mehrfach Kontakte über Jahrzehnte hinweg bringen natürlich auch Vertrauen. Aber jetzt gibt es in der unter Umständen ja Unternehmen, in Deutschland sind es leider gar nicht so wenige, die, gerade wenn es ältere Unternehmen sind, ja nicht immer eine Geschichte hatten, die von einem Heiligenschein umkränzt war. Also je traditionsreicher die sind, desto mehr Berührungspunkte hatten sie auch mit irgendwelchen dunklen Kapiteln. hierzulande. Wie geht man denn, wie soll man denn eigentlich damit umgehen? Kann das nicht ein zweischneidiges Schwert sein, wenn man seine Geschichte, wie sagt man so schön, werblich aufarbeitet, kommunikativ aufarbeitet?
Ja, das ist ein tatsächlich ambivalentes Thema, weil, eigentlich ist es kein ambivalentes Thema, ganz im Gegenteil. Nein, es ist nicht ambivalent, weil heute geht es nicht darum, was es damals passiert. Mhm. Wenn die berühmten dunklen Kapitel, sprechen wir in der Regel von der NS-Zeit, wobei Fragen wie Compliance, Skandale, Umweltprobleme und natürlich noch große Unglücke wären auch noch in Anführungszeichen dunkle Kapitel. Aber wenn wir jetzt das Beispiel, das deutsche Paradebeispiel NS-Zeit nehmen, dann ist es da, die wenigsten kritisieren heute das, was damals war. Das ist nicht das Problem, sondern die Haltung, die heute Unternehmen haben im Umgang mit ihrer eigenen Vergangenheit, weil auch über die Entwicklung seit den 80er Jahren eigentlich es mittlerweile eine gewisse erwartbare Normalität gibt, dass man dieses Thema adressiert, auch wenn es immer noch viele Unternehmens-Selbstdarstellungen gibt, bei denen man den Eindruck hat, dass sie zwischen 33 und 45 im Urlaub waren. Mhm. Gleichwohl, transparenter Umgang mit einer klaren Haltung. Also die Dinge sind ohnehin geschehen. Wenn man aber versucht, hier Dinge klein zu reden, Dinge unter den Tisch zu kehren, oder durch, wie der Fall Balsen ja in der Öffentlichkeit gezeigt hat, aber auch durch eine gewisse Unbedarftheit im Umgang mit Aussagen zu dieser Zeit auftritt. Das ist das, wo man eigentlich dann in der Öffentlichkeit auch gegenüber den eigenen Kunden im Zweifelsfall ein Problem hat. Das heißt, es geht um Transparenz, es geht um eine klare Haltung und es geht darum, sich dem bewusst zu sein und das aktiv zu gestalten. Und dann ist normalerweise das überhaupt kein Problem. Also kein Problem, weil es einfach eine Normalität ist, das eben als Teil der eigenen Geschichte wahrzunehmen, dafür Verantwortung zu übernehmen. Aber die jetzige Generation ist die Generation der Nachnachlebenden, die meistens ja ohnehin, das nehmen wir auch wahr, im zunehmenden Abstand eigentlich ohnehin selbst ein größeres Interesse haben, herauszufinden, wie waren das eigentlich damals. So.
Also wenn wir uns mal aus der Dunkelheit wieder ins Licht rausarbeiten, der englische Humanist Thomas Morus, der hat gesagt, Tradition bedeutet nicht die Asche zu bewahren, sondern das Feuer zu entfachen. Wie gelingt es denn beim History Marketing, ein Feuer zu entfachen? Was macht man da?
Und das kommt darauf an, was Sie anzünden wollen. Nein, ich finde, das Morus-Zitat ist ganz bekannt, aber Tradition heißt eigentlich nicht das Feuer entfachen, sondern weitergeben. Mhm. Und das ist der eigentliche Punkt. Es gibt ein auch von, mittlerweile ist der Geschichtsunterricht wesentlich weiter als das, an den sich viele negativ erinnern, nämlich eine Aneinanderreihung von Jahreszahlen. Mhm. Mein Doktorvater hat immer gesagt, Fakten kann man nachschlagen. Wichtiger sind eigentlich die großen Linien zu verstehen. Und wenn es darum geht, das Feuer weiterzugeben, nicht zu entfachen, sondern weiterzugeben, dann heißt es zu wissen, wo komme ich eigentlich her? Und das nicht im Sinne von, ich stelle jemanden aufs Podest, sondern vor mir Menschen zu sehen, die reale Herausforderungen hatten, die zu den vermeintlichen, auch in Unternehmen gibt es ja so die Überfiguren, die werden dazu erst später. Vor sind es Menschen, die Herausforderungen meistern, sich denen stellen, neue Zugänge wählen und das zu erzählen, herauszukitzeln und das weiterzugeben, das ist das Feuer weiterzugeben, indem man nämlich auf die eigentlichen Kernkompetenzen einer Organisation hingeht, die spürbar und sichtbar macht und so damit auch Menschen, die im und für und mit dem Unternehmen oder der Organisation arbeiten, zu begeistern. Das ist die Frage und da sind wir mitten im Storytelling, das ja ohnehin überall präsent ist. History Telling ist Storytelling mit Fußnoten, also dem Anspruch, keine fiktiven Anteile zu haben.
Das ist spannend. Gibt es denn irgendwo Anwendungsfelder, wo Sie sagen, oder Branchen, von denen Sie sagen, da geht es besonders gut?
Also tatsächlich, die Frage ist, was geht besonders gut? Das ist eher die Frage, welche Geschichten funktionieren in welcher Branche besser. Ja. Und da ist es eben die in der einen ist es die Frage, und welche Zielgruppen habe ich? Mhm. Also wende ich mich an Techniker, wende ich mich an den Endkonsumenten? Pauschal kann man das eigentlich nicht sagen, weil die Frage ist, es funktioniert immer dann gut, wenn man die passenden Geschichten auf den passenden Kanälen für die passenden Zielgruppen gut aufbereitet. Das heißt, der Erfolg hängt maßgeblich auch davon ab, wen schaue ich mir vorher an, wen will ich erreichen. Und das ist eigentlich eher die Maßgabe, gar nicht die Branche, sondern die Maßgabe ist die saubere Vorbereitung, klares Briefing und ein klares auch Messen dann.
Jetzt haben Sie vorhin das Stichwort Außenwerbung zu meinem großen Vergnügen ja schon in den Mund genommen. Außenwerbung lebt ja sehr stark von dem Schnellen, von dem Visuellen, von dem Eindruck sozusagen in Kürze. Klappt History Marketing auch, wenn man sagt, es gibt eine Assoziation so nur auf den ersten Blick, eine historische? Klappt Storytelling dann auch?
Ja. Auch da hängt es wahnsinnig davon ab, womit ich umgehe. Also wenn ich an viele denken an Geschichte, erst an Jahreszahlen und an dicke Wälzer. Die meisten Menschen nehmen Geschichte aber eigentlich mehrheitlich auch über visuelle Eindrücke auf. So 50-60% gibt es Studien dazu. Hauptsächlich Begegnung funktioniert erstmal über das Medium Film, Fernsehen und Dokumentation, ob ich das jetzt auf dem Fernseher oder Netflix oder wo auch immer sehe, ist völlig irrelevant. Das heißt, Geschichte und die Rezeption von Geschichte ist eigentlich ohnehin extrem visuell geprägt. So, und dann geht es eigentlich genauso wie bei allen anderen Punkten darum, verdichtet in Bildern, wenn wir jetzt über eine klassische Plakatanzeige nachdenken, die für die gewünschte Botschaft das richtige Material zu finden aus dem Archiv, in der Regel, und dort mit einer Irritation, also entweder, Sie haben ja eins vorhin schon genannt, ein klassischer Aktivator wäre Nostalgie, aber es kann auch Irritation sein. Leistung sichtbar machen, indem ich beispielsweise unterschiedliche Produktgenerationen radikal und kreativ gegenüberstelle. Das hängt auch immer wieder vom jeweiligen Fallbeispiel ab, aber für die Außenwerbung kann History Marketing oder kann das Aufarbeiten mit Geschichte hängt auch hier sehr stark von der Motivwahl ab. Oder auch interessanten anderen Irritationsmomenten, indem man beispielsweise auf einmal Vitrinen in Innenstädten auftauchen lässt, um auf etwas hinzuarbeiten, was wir jetzt für eine Ausstellungskampagne jetzt mal gemacht haben. Also da geht es darum, auch kreative neue Zugänge zu zeigen und auch aufzufinden.
Ich nehme mal ein Zitat von Ihrer Website. Da steht, treffen sich eine Kommunikationsberaterin, ein Filmemacher, eine Designerin, PR-Berater, eine Historikerin, ein Museumsmacher und eine Geschichtenerzählerin. Und so beginnt bei uns, also bei Ihnen, jeder Morgen. Das ist unheimlich spannend, finde ich. Würden Sie sagen, so eine Herangehensweise, die Sie haben, ist anders als in anderen Kommunikationsagenturen aufgrund dieser historischen Komponente?
Also ja. Sie ist ein Stück weit anders, weil, also die meisten größeren, also Full-Service-Agenturen sind immer interdisziplinär, das ist völlig klar. Deswegen will ich uns jetzt hier nicht mit falschen Lorbeeren irgendwie eindecken, aber sie ist deswegen anders, weil hier andere, auch von den eigenen Hintergründen, ganz andere Gewerke nochmal eine Rolle spielen. Eben Historiker, Museums- und Ausstellungsmacher und Archivare, Archivarinnen. Also bitte immer natürlich mitgedacht, das ist klar. Das ist schon ein sehr eigener Mix. Und wenn man jetzt nicht den Referenzrahmen anderer Agenturen nimmt, sondern Geschichtsbüros, das ist tatsächlich was, diese Mischung, das Integriertsein in eine Full-Service-Agentur, wo ich eben dann im Zweifelsfall mit dem Fotografen, mit der Designerin am Tisch sitze morgens, das ist schon was anders ist und auch beflügelt, weil man natürlich dadurch immer wieder durch einen Blick von jemand anderem gezwungen ist, das Material, mit dem man arbeitet, völlig neu zu bewerten. Weil also die coole Geschichte, funktioniert die auch auf Insta? Also mit seinem Textblock da, so okay, aber nein, wie kriege ich denn das hin, dass das auf Social-Media-Kanälen funktioniert, die Geschichte? Wie muss ich sie anders aufbereiten? Und ob ich das jetzt für ein Museum, für einen Social-Media-Kanal oder für die Außenwerbung mache, das ist eine handwerkliche Adaptionsfrage. Und das ist das Tolle eben bei uns, dass man so halt immer wieder auf andere Themen, andere Zugänge stößt und eben nicht nur Staub ansetzt. Auch wenn es Spaß macht.
Staub. Ja, absolut. Nee, Staub ist toll. Also es ist, weiß Gott, nichts Negatives, wenn man sozusagen so ein bisschen in die Vergangenheit oder richtig in die Vergangenheit guckt. Jetzt, Ihre Agentur ist ja fast schon Methusalem, die existiert seit 1993. In so einem schnelllebigen Geschäft besonders. Was, wenn Sie jetzt mal History Marketing für Ihre Agentur machen würden, was würden Sie dann den geneigten potenziellen Kunden erzählen?
Wir sind heute eine Agentur für Story and History Telling letztlich, für authentische Kommunikation. Und das ist eine Konsequenz, die sich bis auf unseren Gründungsakt und vielleicht auch Gründungsvater zurückführen lässt, der selber Journalist war. Mhm. War kein Historiker, war aber Journalist, der dann ausgehend davon mit der Methodik, der als Journalist natürlich von der Pike auf gelernt hat, eine andere Form, eine sehr inhaltsgetriebene, eine sehr redaktionell getriebene Form der Kommunikation zu kultivieren und sich in diesem Bereich und dafür einen Namen zu machen. Und Journalisten und Historiker sind ein bisschen so verwandt, also ein bisschen verwandt auf vielen, vielen Ebenen, weil sie eben für andere Menschen auch einen Reim auf diese Welt machen möchten und erklären möchten. Und so gab es ein paar Jahre später, kam es dazu, dass ein Historiker angeklopft hat und da haben sich dann zwei gefunden. Und ausgehend davon hat sich eben von einer stark journalistisch ohnehin redaktionell geprägten Agentur diese Agentur weiterentwickelt, hier fundierend auch angefangen, Inhalte für Kunden eben so aufzubereiten, dass sie aus einer historischen, auch aus einer geschichtswissenschaftlichen Perspektive Hand und Fuß haben. Und so hat diese Story dann ihren weiteren Verlauf genommen, wo wir machen nach wie vor Markenkommunikation, auch History Marketing, so verstehen wir es, ist für uns Markenkommunikation und haben jetzt in den letzten Jahren nochmal einen ganz viel stärkeren Design- und auch Filmschwerpunkt dazu bekommen, wodurch ja, wir auch wieder noch mal ganz andere Ansätze haben, um eben nicht der Staub, den Staub in den Vordergrund zu stellen. Ganz im Gegenteil, sondern eben auch Geschichte nicht in Schwarz-Weiß zu denken, in Farbe, in Bewegtbildern, in Dingen, die einfach begeistern können. Also das ist ja auch so ein kleines, da bin ich jetzt auch schon kurz weg, aber so ein kleines Klischee in der Geschichte ist, wenn du Schwarz-Weiß mit Gelbstich oder weg und wenn es um Überlieferung geht. Aber das ist ja eigentlich nur ein Phänomen des Fotografiezeitalters. Also die Bilder, die wir aus dem 18. Jahrhundert haben, weil sie gemalt sind aus dem 19., die sind wesentlich bunter als die kurze Zeit so in den Anfängen der Fotografie. Und da stellt sich für uns auch heute die Frage, früher hat man nachkoloriert, ist das heute eigentlich nicht völlig legitim, zum Beispiel mit KI? Mhm. Auch selbst den Bildern aus unserer Frühphase, die teilweise auch schwarz-weiß sind, was weil er ästhetische Gründe damals hatte, nicht ein neues Leben einzuhauchen. Auch diese Fragen stellen sich natürlich immer wieder und zeigen auch, dass wir im technologischen Wandel natürlich immer wieder neue Fragen auch an die Art und Weise, wie wir Geschichte erzählen, aufbereiten, stellen.
Haben Sie ein Lieblingsprojekt aus den letzten Jahren, wo Sie sagen, das war wirklich so in Ihrem Weltbild aus Ihrer Agentur der Burner? Wer, ne? Weil die anderen beleidigt sind, die anderen Kunden.
Wir haben Kunden und wir haben aber auch viele Kunden, die mit denen wir was auch üblich ist, einfach entsprechende Geheimhaltungsvereinbarungen haben etc. Mhm. Das heißt, man kann über manche Projekte nicht reden oder nur im Auszug deswegen, aber über, das ist mein allererstes Projekt, das ich in die Agentur hatte. Es gibt viele andere Projekte, die auch Lieblinge sind. Wir machten eigentlich jedes Projekt, was bei uns mal sehr, sehr anders ist. Andere Branche, anderes Unternehmen und, andere Zeiträume, andere Aufgabenstellungen. Machen mir eigentlich alle Projekte Spaß. Aber was ich toll fand, war mein erstes Projekt dafür, ein Münchner Einzelhändler für Bettenried, wie ein Buchprojekt gemacht. Ich habe ein Jubiläum. Und ich bin leidenschaftlicher Comic-Fan, zeichne auch selber sehr gerne. Und die hatten tatsächlich als Werbegrößen in den 50er, 60er Jahren bekannte Karikaturisten der Süddeutschen Zeitung, auch Leute wie Harnitsch später, die für sie gezeichnet und gemalt haben. Und die ganzen Originale in der Hand zu haben, die Bücher zu sehen, auch dann als Historiker mit der Aufgabe konfrontiert zu sein, anhand vom Strich, also der Art, wie ein Künstler zeichnet, die auseinanderzuhalten, daraus, aus diesen ganzen Fundus, spannende Geschichten über ein ganz unerwartetes Thema, nämlich auch Schlaf, auszukondensieren. Das hat sehr viel Spaß gemacht, war ein toller Kunde, toller Ansprechpartner, und inhaltlich wie visuell einfach total schön. Ich habe vorher gerade ein Buch in der Medizingeschichte gemacht gehabt und dann ging das anders und wir hatten dann dieses neue Buch, das eben nicht für ein akademisches Publikum war. Das war dann vernetzt mit der Website. Wir haben dort archivierte alte 16mm Filme hochgestellt, alte Radiospots und. Das heißt, wir haben auf einmal ein riesiges neues Ökosystem von Kanälen gehabt, wo diese ganzen Inhalte dann fürs Jubiläum gespielt worden sind. Natürlich auch in der Außenwerbung, die wir in dem Fall allerdings nicht verantwortet haben. Das war ein tolles Projekt. Genau. Also doch, das war mein Lieblingsprojekt. Hat aber vor allem mit dieser Comic-Komponente natürlich auch zu tun. Genau.
Ja, wichtig ist, Ästhetik ist ja immer zentral, um entsprechend für Kommunikation in die Öffentlichkeit zu tragen. Wenn Sie mal einen Ausblick für nächstes Jahr gehen, 2024, würden Sie sagen, da erwartet uns aus Ihrer Feder oder aus der Feder Ihres Teams, Ihrer Kolleginnen und Kollegen etwas, was wir, sag ich mal, wenn Sie schon darüber reden dürfen, was wir ganz besonders finden werden, wird auch vielleicht was auf der Straße mit dabei sein, in der Außenwerbung?
Ja, Sie haben es eigentlich schon genannt, das drüber reden ist immer schwierig. Und das, wo findet es statt? Mhm. Also findet das in Deutschland statt, findet das vielleicht auch international statt, in Indien, Malaysia oder wo auch immer. Das heißt, woran ich gerade arbeite, darf ich leider nicht, beziehungsweise ich kann es sagen, aber dann wird's teuer. Aber was wir gerade hatten und wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, ist, das ist jetzt auch in der Außenwerbung im Raum München ausgerollt, wurde und wird, ist die Ausstellung Operation Finale, die Ergreifung der Prozess von Adolf Eichmann. Das ist eine Ausstellung, die Ergreifung dieses NS-Täters eben erzählt und Originalobjekte aus dem Mossad-Archiv, unter anderem ist eine ursprünglich von dem Mossad-Agenten kuratierte Ausstellung, zeigt, die erst in Israel gezeigt worden ist, in den USA und die wir jetzt in einem großen Team mit anderen Partnern auch für Deutschland mitadaptieren und durften. Und da läuft gerade eine von Studierenden entwickelte Kommunikationskampagne How to Catch a Nazi. Und wir haben diese Ausstellung eben nach München für unseren Auftraggeber, die Adolf Rosenberger GmbH, geholt. Mhm. Das ist gerade im Bereich Außenwerbung, wo auch ein Verbandsmitglied von Ihnen als Partner beteiligt ist, ist im Bereich Außenwerbung natürlich gerade sehr sichtbar, weil sich auch an breiteres Publikum wendet.
Spannend, ich muss dringend nach München. Ganz herzlichen Dank. Ein unheimlich spannender Einblick in History Marketing. Tatsächlich, bis wir angefangen haben, uns über das Thema zu unterhalten, habe ich gedacht, ja, ist ein Aspekt, aber es ist tatsächlich ein sehr relevanter Aspekt. Und wenn man zweimal drüber nachdenkt, der eben überall in der Kommunikation auftaucht, wenn man gerne möchte. Und vielen Dank auch für die Einblicke in Ihre Agentur, Birke und Partner. Wir freuen uns tatsächlich auf viele spannende Cases und verabschieden uns in diesem Jahr mit Ihnen aus dem Out-of-Home-Podcast nächstes Jahr. Vielleicht hören Sie ja dann auch zu. Es gibt im nächsten Jahr ganz viele spannende unterschiedliche Podcasts zu ganz spannenden Themen rund um das Thema Marketing und Außenwerbung. Vielen Dank.
Sehr schön. Auch vielen Dank von mir. Ich bin sehr gespannt und frohes Fest und guten Rutsch.